20. Kapitel. Sul Grifone Basso. Über den Greifenpass. Da ich viele Dinge im Feenreich zurücklassen musste, war es vonnöten, einiges zu ersetzen, bevor die Reise weiterging. Natürlich musste ich mir das Geld für meine Bedürfnisse leihen. Ohne Kiranos zogen wir weiter in Richtung Passwacht. Unser Freund würde hoffentlich zu uns stoßen, noch bevor der nächste Praioslauf anbrechen sollte. In Passwacht teilte sich der Weg vor uns. Nach Norden ging es in Richtung Zwergentrutz. Gen Süden führte die deutlich besser ausgebaute Reichsstraße über den Greifenpass. Dies war unser Weg. Hier, wo ein bulliger Turm aus dickem Stein über die Kreuzung wachte, wurden wir vor einer Gefahr gewarnt, die meine Motivation, das Gebirge weiter zu bereisen, arg minderte. Es wurden wohl in den letzten Wochen des Öfteren Orks gesichtet, welche die Reise über den Greifenpass noch gefährlicher machten, als sie ohnehin bereits war. Die größten Sorgen drehten sich dabei um den zurückgelassenen Kiranos, welcher mit Rurash zwar schneller als wir vorankommen würde, aber dennoch allein war. Wir setzten unseren Weg fort. Schließlich war es so abgemacht. Nach zwei Wasserläufen kamen wir an einer der vielen Schutzhütten vorbei, die uns bereits angekündigt worden waren. Doch hier von einer Hütte zu sprechen, war kreative Interpretation. Zwar waren die Seiten gemauert, jedoch gab es lediglich drei Mauern. Eine Seite des Unterschlupfes war offen. Das marode, hölzerne Dach darauf würde wohl nur einen Teil möglichen schlechten Wetters abhalten können. Trogerik und Iskir schien der Weg über den Pass wenig auszumachen. Sie waren kräftig und legten ein beachtliches Tempo vor. Ich fühlte mich an den Gewaltmarsch mit den Novizen des Kampfseminars zu Andergast erinnert, welchem ich beiwohnen durfte. Doch nicht nur ich schwächelte nach einiger Strecke. Faruk mühte sich mehr noch als ich die stetig steiler werdende Straße hinauf. Hinzu kam, dass die Landschaft nicht monotoner hätte sein können. Berge, wohin man blickte, grau in grau, Steine über Steine. Der Marsch war beschwerlich. Der Abend war schon hereingebrochen, als wir in der Ferne Passweise erblickten. Jedoch brachte der Anblick keine große Erleichterung, denn es lag weit entfernt und deutlich höher am Berg, als wir uns befanden. Der Weg dorthin war durch etliche Serpentinen geprägt, die sich wie die Schlange der Weisheit und des Wissens das Gebirge hinaufschlängelte. Bald mussten wir erkennen, dass uns dieser gewundene Pfad die Grenze des heutigen Tages aufzeigte. Wir würden Passweiser bei Tageslicht nicht mehr erreichen können. Faruk gab nun auch zu, dass er nicht mehr weiter konnte, und auch ich musste den Vorschlag unterstützen, in der nächsten Schutzhütte Rast zu machen. Trogerik entfachte ein Feuer, versorgte Faruks schmerzende, von Blasen gezeichnete Füße, und wir nutzten das Zelt, um den Unterschlupf etwas sicherer vor dem Wetter zu machen. Rohal, unser tierischer Führer, rastete mit uns, während wir auf unseren Freund Kiranos warteten.
Aus dem Diarium des Kiranos, Sohn des Meleirosh, Feinmechanikus aus Murolosh in den Ambosbergen. galt, unverzüglich aufzubrechen. Ich aber schuldete es den Unglücklichen des Feenteichs, die geplante Nachricht am Stein zu hinterlassen. Und so blieb nichts, als sich zu trennen, so ungern ich meine jungen Freunde auch in den ihnen so fremden Bergen alleine ließ. Wir verabschiedeten uns von Jana, und während meine Gefährten ins Dorf eilten, ihr Gepäck zu holen und sodann die Passstraße einzuschlagen, wanderte ich den inzwischen vertrauten Weg in den Wald zum Menhir. Dort angekommen, suchte ich nach einem geeigneten Fels und fand glücklicherweise bald einen ausreichend großen Granitbrocken, den ich mit etwas Mühe auf die Lichtung schaffte. Sodann nahm ich Rogloms Werkzeug und meißelte drei Sätze in den Stein. Die Kröten sind Menschen, die das Ritual nicht achteten. Bringe sie alle zur Lichtung, bevor du zurückkehrst. Nur dein Mund darf das Wasser berühren. Hiermit war ich einige Stunden beschäftigt, so dass ich erst am Nachmittag Rohrasch sattelte und mich ebenfalls auf den Weg machte. Zu beiden Seiten der Straße erhoben sich die majestätischen Gipfel des Kosch und die ungewohnte Ruhe und Einsamkeit, nur gestört durch das Klack-Klack der Hufe, versetzten mich in eine friedliche, beinahe verträumte Stimmung, und in stillem Gebet dankte ich Angrosch für seine Weisheit und Führung, die mich in seinen Bergen mehr noch als sonst umgibt. Ich ritt bis spät in die Nacht, als ich endlich vor mir das Lagerfeuer meiner Gefährten erblickte, die in einer der immer wieder am Weg liegenden Schutzhütten ihr Quartier aufgeschlagen hatten. Erneut liegt eine kurze Nacht vor mir, doch es ist gut, dass wir wieder zusammen sind.
Dritter Raja. Am nächsten Morgen, als wir uns für den weiteren Weg stärkten, sprach Trogerik uns an. Er wollte uns etwas erzählen, was ihn seit dem Aufstehen beschäftigte. Der Andergaster hatte in der letzten Nacht einen seltsamen Traum gehabt, aus welchem er nicht schlau wurde und nun unsere Hilfe erbat. Er stand allein in absoluter Finsternis. Von irgendwoher ertönte das hämische Lachen einer Frau, und plötzlich erkannte Trogerik, dass er in einem gigantischen Käfig aus schwach leuchtenden Gitterstäben gefangen war. Doch er war nicht allein. Neben ihm saß weinend ein kleines, in schwere Ketten gelegtes Männchen mit runzeliger Knollennase und grüner Zipfelmütze, das ihn wehklagend ansprach. »O welch Jammer, o welch Graus! Ich sprach meinen Namen aus. Nie mehr Lachen, nur noch Leid, dien ich der Hexe Heiterkeit. Ich dummer, dummer Tor, und noch größeres Unglück steht bevor.« Nun musste Trogerik sich unserer Fragen erwehren. Er sagte, dass das Männchen aus dem Traum mit nichts zu vergleichen war, was er bereits gesehen hatte. Zwerge, Goblins oder andere Lebewesen von geringem Wuchs. Faruk sagte, dass es sich der Beschreibung nach auch um einen Grolm oder Kobold handeln könnte. Ich erinnerte meine Freunde daran, dass magische Wesen oft einen sogenannten wahren Namen besitzen. Kennt man diesen, ist man in der Lage, es zu beherrschen oder über es zu gebieten. Außerdem kannten wir etwas Ähnliches aus dem Märchen des Koschammerkönigs, in dem der wahre König des Landes den namensgebenden König bannte, da er seinen Namen kannte.
Denn ich bin der wahre König des Landes und kenne deinen Namen.
Kobolde sind Wesen mit enormem magischem Potenzial, weshalb ich glaubte, dass Faruks Vermutung richtig war. Diese Geschöpfe pflegten eine sehr lästige Art der Illusionsmagie, ähnlich wie die Feen. Ich spekulierte, dass der Kobold, den Trogerik eingesperrt gesehen, eine Art Hilferuf gesandt hatte. Dieser Traum, warum auch immer Trogerik ihn träumte, schien für mich ein Versuch zu sein, uns Unterstützung teilhaben zu lassen. Doch die meisten Gesichter sind sehr vage und kryptisch in Botschaft und Empfinden. Zudem waren wir in der Welt der Feen gewesen, was uns vorsichtig mit dem Geträumten umgehen ließ. Iskir mahnte jedoch, derartige Dinge nicht zu einfach abzutun, sondern sie stets in Gedanken zu halten. Gerade als wir die Überlegungen bezüglich Trogeriks Bericht beenden wollten, erhob Kiranos seine Stimme und sprach den Andergaster auf einen anderen Traum an. Der Spiegel im Turme der Atal hatte gesagt, dass Trogerik einen schrecklichen Traum hatte, von dem er bisher nichts berichtet hatte. Trotz des Umstandes, dass dieser infame Spiegel viele Unwahrheiten und Provokationen von sich gegeben hatte, schien Kiranos dennoch einen wahren Kern zu vermuten. Vielleicht auch hervorgerufen durch das nun thematisierte Gesicht. Trogerik, unser lieber Freund, konnte sich jedoch beim besten Willen nicht erinnern, welcher Traum das gewesen sein sollte. Er vermutete sogar hellseherische Fähigkeiten seitens des Spiegels. Vielleicht war aber auch der Traum mit den Spinnen gemeint, den Trogerik uns bereits erzählt hatte. Darin wurde ein weißer Hirsch von schrecklichen Spinnen zerfleischt. Unser Freund, der Jäger, führte nun weiter aus, dass eben jener weiße Hirsch kein Unbekannter für ihn war. Trogerik war diesem Tier einst auf der Fährte und fand eine seltsame Figur auf seiner Jagd. Es handelte sich um die hölzerne Figur eines Hirsches, welche er uns nun zeigte. Notiz: Seltsam. Das Symbol des Hirschen begegnete meinem Freund recht häufig. Bei Gelegenheit sollte ich mich in eine Bibliothek begeben, um etwas über die Bedeutung dieses Sinnbildes in Erfahrung zu bringen. Trogerik wusste immerhin, dass der weiße Hirsch das Wappen des nostrischen Königshauses war. Ich erinnerte mich dunkel daran, ein derartiges Wappen im Kampfseminar zu Andergast erblickt zu haben. Dort, wo die Novizen die Wappen der Feinde auswendig lernten. Außerdem schien es eine sagenhafte Gestalt mit Namen Hirschkönig zu geben, welche großen Respekt und Achtung von den Einwohnern der streitenden Königreiche genießt. Die Figur Trogeriks war kein geschnitzter Schmuck, nein, es wirkte fast so, als seien kleine Äste derart zusammengewachsen, dass sie dieses Bild ergaben. Eine Laune der Natur, wenn ich es so nennen darf. Hätte mein Freund mir nicht gesagt, dass dies das Bildnis eines Hirsches war, so hätte es sicherlich etwas gedauert, bis ich die Form erkannt hätte. Zu diesem Zeitpunkt konnten wir nicht mehr als spekulieren. Deshalb beschlossen wir, aufzubrechen und weiter voranzukommen.